Hallo und herzlich willkommen bei Alienas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass ich heute mal wieder einen Interviewgast da habe. Also heute gibt es mal wieder ein spannendes Thema, wie ich finde. Spannend und vielleicht auch emotional zugleich. Und bevor ich euch sage, worüber wir sprechen und wen ich hier sitzen habe, möchte ich euch kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn manchmal ergeben sich Wege, wo man sich so denkt, krass, und jetzt sitzt man hier und nimmt den Podcast auf. Und ich hatte letztes Jahr wieder ein Yoga-Retreat und hat wieder ganz tolle Menschen dabei und ich mache dann immer schon eine kleine Vorstellungsrunde und hatte die liebe Tanja da sitzen und sie hat bei der Vorstellungsrunde erzählt, nach meinem Nachfragen, was sie denn beruflich macht, hat sie dann gesagt, dass sie Bestatterin ist. Und ich bin immer super interessiert an Geschichten von Menschen, die irgendwie, ja, ich sag mal, keine normalen Jobs haben, die vielleicht mit Themen konfrontiert sind, die nicht täglich bei anderen Menschen auf dem, ich sag mal, auf dem Alltagsplan stehen. Und wir saßen dann vorm Yoga, saßen wir dann da im Kreis, haben auf die anderen gewartet und haben dann auch über das Thema Tod gesprochen und habe sie auch gefragt, ja, wie sie damit umgeht, wie das für sie ist. Und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Und dann kam die zweite Teilnehmerin und meinte ihr ganz so aus dem Nebenbei, ja, ich habe gerade beim Spazieren irgendwie noch einen Podcast gehört, du hast ja auch einen. Und dann habe ich so aus Spaß zu ihr gesagt, Tanja, hast du Lust, in einen Podcast zu kommen und über ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, viele totschweigen? Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt, über dieses Thema zu sprechen und Tanja hier zu haben. Und ja, vielleicht jetzt einfach mal zu dir, Tanja. Magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen vom Yoga-Retreat?
Genau, weil ich ja immer Vorstellungsrunden so mag. Ja, ja, ich bin die Tanja, bin 40, Bestatterin mit Leib und Seele tatsächlich. Und ich freue mich ebenso, dass ich heute hier bei dir sein darf.
Ja, richtig, richtig schön. Danke, dass es geklappt hat. Und ja, ich habe dich damals schon so gefragt, oder das ist bestimmt auch so eine Frage, die dir öfter begegnet, oder vielleicht fragen dich das die Menschen nicht, aber du siehst es in ihren Gesichtern, wenn sie wissen, was du machst, weil die kannst du vielleicht auch manchmal so erkennen, okay, wie bist du Bestatterin geworden, beziehungsweise wie kam es dazu, warum machst du sowas?
Also genau genommen wollte ich das ja eigentlich schon echt immer werden oder naja, nicht immer, aber es kam irgendwann so ein Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, da war ich so 18, 19, boah, ich finde es total, fände ich total cool, wenn ich Bestatterin wäre. Und habe mich damals aber nicht getraut, weil es damals für mich noch wichtig war, was andere Menschen über mich denken und habe mir dann immer gedacht, naja, was denken denn dann die Leute und dann sagst du, du bist Bestatterin und wie reagieren die dann da? Und deswegen habe ich das nie gemacht tatsächlich. Und es kam, ich habe mich dann so irgendwie 20 Jahre lang, habe ich mich dann irgendwie so durch irgendwelche Jobs so durchgewuselt von Gastronomie über Verkauf, über ja, allgemeine Dinge einfach irgendwie. Und das hat mir einfach irgendwann nicht mehr getaugt. Und habe dann selber wirklich gemerkt, mein Job im Verkauf, ich hatte tatsächlich auch eine leitende Position in der Metzgerei und der hat mich einfach so unglücklich gemacht irgendwann, dass ich mir dachte, irgendwie musst du jetzt was anderes machen. Ich habe mich einfach so, kennst du dieses Gefühl, wenn du einfach merkst, du bist jetzt so voll falsch am Platz und du gehörst da eigentlich gar nicht hin? Und genau das war es einfach. Und dann gab es noch einen Schlüsselerlebnis eben in dieser Metzgerei, dass meine damalige Kollegin so eine alte Dame so richtig blöd von der Seite so angepumpt hat Und das habe ich so von außen beobachtet und dachte mir für mich so, ey Tanja, du musst hier weg. Also das war, da war für mich klar, ich muss hier weg. Und es gab für mich einfach auch so keine Weiterentwicklung mehr. Ich war irgendwie an so einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr weiter wusste und habe mir dann gedacht, naja, ich suche ein Stellenangebot und es ist wie von Geisterhand kam dieses Stellenangebot wirklich und es war dann so, ja, suchen so eine Bürokraft, die auch im Außendienst mit aushilft eben und habe mir gedacht, naja, komm jetzt. Und das war wirklich, ich sage ja, von Geisterhand und das war auch immer, wenn ich dann nach einer anderen Stelle gesucht habe, bin ich dann trotzdem immer wieder bei diesem Stellenangebot ge gelandet.
Wahnsinn. Ja,
Und
ich
dann
glaube, ja,
habe ich
jetzt
mich
ruhig
beworben tatsächlich und habe mir gedacht, naja, entweder Hü oder Hott, mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und dann kam das erste Kennenlernen und wir waren dann irgendwie, ja, Probearbeiten und für mich war sowieso klar, ich bin voll dabei.
sein. Wow, es ist so spannend. Wir sind ja heute eher an so einem ganz sensiblen Thema und ich glaube auch, dass da viele unterschiedliche Glauben sicherlich haben bei dem Thema. Und wenn wir jetzt so deinen Weg angucken, finde ich super spannend, weil ich finde immer oder ich glaube auch, dass unser Weg schon so ein bisschen vorbestimmt ist. Und wenn du damals schon gemerkt hast, du in deinem Herzen oder deine Leidenschaft war eigentlich Bestatterin zu werden, dann führt dich früher oder später dieser Weg dahin. Egal wie krass wir versuchen, irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, dass man, wie du vorhin gesagt hast, so von Geisteshand so wirklich so Zeichen bekommt, so, hey Tanja, geh bitte dahin. Also super spannend.
Es ist wirklich, ich habe da auch eine tolle Möglichkeit bekommen. Meine Chefin hat dann relativ, wirklich sehr zeitnah auch zu mir gesagt, wir haben uns dann darauf geeinigt, hat gesagt, ich würde gerne Trauerreden halten. Sie hat gesagt, ja, es ist überhaupt gar kein Stress. Da machst du einfach mal eine Weiterbildung hier. Also die hat mir da auch völlig freie Hand gelassen. Und das ist tatsächlich auch in meinen Trauerreden, sage ich ganz oft, dass es für mich persönlich keine Zufälle gibt. Ich glaube tatsächlich ganz fest daran, dass wir immer genau da sind, wo wir sein sollen. Auch jeder Mensch, der dir in deinem Leben begegnet, der hat irgendeine Aufgabe. Dieser Mensch soll in deinem Leben sein.
Ja, absolut. Also, ne, siehe uns. Ich
Ja,
glaube,
genau.
dass deine Aufgabe gerade ist, dir auch wirklich das Thema näher zu bringen, beziehungsweise haben wir ja auch schon in unserem Gespräch gesagt, boah, dieses Thema darf eigentlich viel präsenter sein, gar nicht um irgendwie Angst zu schüren, sondern einfach bewusst darüber zu werden, dass Leben und Tod halt einfach zusammengehört. Und noch kurz zu deinem Weg. Du hast gesagt, es gibt keine Zufälle. Ich finde es richtig, richtig schön. Und ich glaube auch, du sagst so, der Weg dann beim Bestatter war dann so leicht. Und ich glaube, wenn unser Weg, wenn wir unseren Weg gehen, dann darf es auch leicht sein und nicht so abgekämpft, ne? Wenn manche dann irgendwie so sagen, oh, es ist immer so anstrengend und so, dann darf man vielleicht manchmal so kurz innehalten und sagen, ist das überhaupt mein Weg? Also.
Genau. Ich war 12 Jahre vorher, ja, in meiner vorhergehenden Stelle und ich war da echt eine sehr lange Zeit total zufrieden. Ich hatte einen tollen Chef, alles war alles super, aber es war für mich persönlich einfach nicht mehr das Richtige. Und ich sage immer, man nimmt ja immer irgendwas mit, ja, irgendwie, man wird ja immer so geprägt durch solche Situationen. Und das war wirklich, mir hat es gezeigt, wenn dein Leben sagt, spring, dann spring. Und das ist schwer im ersten Moment, wenn man dann dasteht und sich denkt, mache ich jetzt? Und dann, ach, ich habe mir dann gedacht, ach, mach einfach die Augen zu und spring einfach. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Voll schön. Also vielleicht auch gerade direkt eine Ermutigung für Leute, die gerade überlegen zu springen. Go for it. Voll, voll schön. Also super tolle Einleitung und auch dein Weg dahin. Super spannend. Und jetzt bist du, seit wie vielen Jahren bist du jetzt Bestatterin dann?
Noch gar nicht so lange, es sind jetzt erst 2 Jahre tatsächlich.
2 Jahre, ja, okay, spannend. Und was will, oder jetzt bist du ja trotzdem auch schon, hattest sicherlich viele, ich sag mal, Menschen, denen du begegnest bist, die dich so wie ich gefragt haben, was du machst. Und wie reagieren Menschen denn vielleicht, wenn du erzählst, was du beruflich machst, oder welche Vorurteile oder Reaktionen begegnen dir auch?
Also so das Positive, was kommt, ist, dass Leute schon sagen, dass sie es bemerkenswert finden.
Ja.
Aber die häufigste Reaktion ist tatsächlich, und es ist wirklich meistens dieser Satz, boah, krass, das könnte ich nicht.
Glaube ich,
Also
ja.
das kommt ganz oft, es kamen auch schon negative Reaktionen. Ja,
Okay.
also von, die eine hat mich mal so von oben bis unten angeguckt, so irgendwie, ja, fast herablassend, ja, und sagte zu mir, boah, was bist denn du für eine? Es kam auch schon, du bist doch nicht ganz dicht. Aber weißt du, ich denke mir einfach, da musst du drüber stehen. Jeder hat so sein eigenes und die Menschen, die haben da Berührungsängste und damit muss man sich eben auseinandersetzen. Ja, und heute mit 40 kann ich sagen, jo, ich stehe da voll drüber, passt, ja. Mit 18, glaube ich, hätte ich das damals vielleicht noch gar nicht gepackt. Ja. Mit 18 wäre ich damals da gesessen und hätte mir gedacht, oh mein Gott, jetzt finden die das alle blöd. Und heute denke ich mir, jo, so bin ich halt und das ist gut.
Voll.
Ja.
Und das ist auch super schön, was du sagst, weil ich glaube, wir können es nicht jedem recht machen. Auch ich damals, wo ich gesagt habe, so Leute, ich werde jetzt Yoga-Lehrerin. Da gab es auch, ne, die Leute und die Leute, die dann irgendwas gesagt haben. Und gleichzeitig glaube ich bei deinem Thema, dass Menschen, wenn sie also vor dir stehen und sagen, okay, du bist Bestatterin, direkt mit dem Thema konfrontiert werden, was sie vielleicht auch innerlich wegstecken. Und deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen tiefer in das Thema gehen und erstmal so die Frage an dich, was bedeutet denn überhaupt Tod für dich? Vielleicht auch einfach persönlich, beruflich, aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast. Und wie vielleicht hat sich auch der Blick da auf dieses Thema für dich so verändert über die Zeit?
Also aus meiner persönlichen Sicht kann ich natürlich sagen, dadurch, dass ich schon sehr, sehr viele eigene Sterbefälle in meiner Familie hatte, ja, unter anderem auch mein Sohn und auch meine Mama, die sehr, sehr früh verstorben ist, weiß ich natürlich, wie mein Gegenüber sich fühlt. Ja, also ich weiß, dass der Tod sehr schmerzhaft ist, einen wirklich die Luft zum Atmen nimmt, die Trauer, der Verlust, der Herzschmerz. Das ist ganz klar. Ja, also und natürlich gibt es andere Gefühle, die sich viel besser anfühlen, aber Trauer gehört einfach dazu, finde ich. Es ist essentiell und ganz, ganz wichtig auch für unseren Heilungsprozess, ja. Und was ich auch immer in meinen Trauerreden sage, ist, Trauer ist ein Gefühl, das seine Daseinsberechtigung hat, wie jedes andere auch. Auch wenn es einfach scheiße ist in diesem Moment, ja. Es gehört dazu.
Ja, ich
Ja.
glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass Trauer auch ein Gefühl ist, das man erleben darf, beziehungsweise das auch Raum nehmen darf, gerade nach bestimmten Schicksalsschlägen, denke ich. Und was viele, glaube ich, oder was ich auch viel beobachte, dass viele gar nicht trauern. Ja, dass das irgendwie, also es gibt ja bestimmte, also in der Psychologie lernen wir so ganz klassisch die verschiedenen Trauerphasen und der eine macht vielleicht das eher, der eine geht dadurch und manche wollen aber einfach nicht dieses Gefühl, weil es natürlich, wie du sagst, einfach scheiße ist. Es ist einfach scheiße, dieses Gefühl. Es fühlt sich nicht schön an, anstatt Freude. Natürlich ist Freude viel schöner, aber es ist, gehört dazu.
Es gehört dazu, genau. Und weil du das vorhin gesagt hast, ich sage auch, ne, das Sterben beginnt tatsächlich mit unserer Geburt. Sobald wir, wie man so schön sagt, das Licht der Welt erblicken, ist es vorprogrammiert und bestimmt für uns, dass wir irgendwann gehen müssen. Keiner weiß wann, wie, wo, warum. Aber es ist Bestandteil unseres Seins. Es ist einfach so. Unser Leben hier auf Erden ist leider endlich.
Voll, ja,
Ja.
absolut. Ich finde auch, je tiefer man so sich damit beschäftigt, desto crazier wird so. Ich hatte letztens noch so, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber auch so, okay, mit dem Universum und wer sagt, wann wir kommen, wann wir gehen und was ist dann überhaupt dafür vorbestimmt? Und das ist ganz schön, was du gerade auch beschreibst, dass letztendlich entscheiden wir uns mit dem ersten Atemzug hier auf der Erde auch, dass wir irgendwann den letzten haben werden. Und dass ich glaube, keiner in der Macht hat, wie, wo, was und wie es geschehen wird. Also super spannend, ja. Ja, jetzt hast du ja auch wahrscheinlich dann in deinem beruflichen Alltag viel, ich sag mal, mit Menschen zu tun, die trauern oder die vielleicht auch gerade jetzt mit dem Tod das erste Mal konfrontiert sind oder sich jetzt gerade intensiv damit beschäftigen müssen, weil halt gerade, ja, ich sag mal, ein Verlust vielleicht da ist. Und was würdest du sagen, was hilft Menschen so in der ersten Zeit nach einem Verlust?
Wir haben auf unserer Homepage haben wir einen Spruch stehen, der passt eigentlich sehr gut. Ich glaube, der ist auch relativ bekannt, aber ich finde ihn echt passend. Trauer braucht Ohren, die zuhören, Augen, die weit sehen, Hände, die helfen und Lippen, die Wege weisen. Und beruflich muss ich sagen, es ist natürlich für mich ganz wichtig, genau da anzusetzen, ja, meine Hand zu reichen, wenn Angehörige einfach nicht mehr weiter wissen, ja, zu planen, bei den Organisatorischen zu helfen und natürlich auch irgendwie Trost zu spenden. Und eben auch mein Ohr zu leihen und einfach auch Verständnis zu zeigen, ja. Und natürlich auch den Verstorbenen auch so auf den letzten Weg mit zu begleiten. Was ich allerdings oft merke, ist, Menschen sind manchmal überfordert, mit Trauernden zu sprechen. Und was ich meine, was vielen nicht hilft, sind einfach so Floskeln, die man ganz oft einfach mal so schnell raussagt, die man vielleicht gar nicht so meint oder doch, aber man kennt es, glaube ich, so selber, man will irgendwie Trost spenden, man will irgendwas Positives sagen und sagt dann einfach irgendwas, was eigentlich in dem Moment gar nicht angebracht ist. Also so ein typischer Floskel ist ja, wir kennen es alle, die Zeit heilt alle Wunden.
Ja, das
Boah.
war gerade das Erste in meinem Kopf. Ich wollte es
Genau.
auch direkt
Das ist
sagen.
sowas. Oder ja, was ist noch, dass die Leute einfach sagen, ja, komm, das wird schon wieder. Na, es wird nett, es wird nett. Und ich finde immer, das gibt einem das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und ich habe hier auch ein Beispiel von der Beerdigung meines Sohnes. Der ist mit 6 Monaten an der Stoffwechselerkrankung damals gestorben. Und wir standen damals in der Aussegnungshalle am Sarg meines toten Babys. Und ich hatte damals eine Freundin dabei. Und die war genau in dieser Situation. Ja, sie wollte mir eigentlich ja, was Aufmunterndes und Nettes sagen. Und sie sagte, ach Tanja, du bist aber doch noch jung, du kannst doch noch Kinder kriegen. Und in diesem Moment damals hätte ich sie am liebsten angeschrien. Heute weiß ich natürlich, sie war einfach mit dieser Situation so überfordert und sie wollte eigentlich irgendwie was sagen, aber das war einfach völlig fehl am Platz. Und manchmal glaube ich, ist es einfach besser, wenn man zu den Leuten einfach oder zu dem Trauernden oder einfach sagt, ich weiß dazu jetzt gerade nichts zu sagen. Ich kann jetzt gerade nichts sagen, was für dich die Situation besser macht, bevor man einfach so unüberlegt irgendwas da rausballert. Also
Ja, wow. Also mir fallen gerade schon so viele Fragen wieder ein. Vielleicht gehen wir einmal kurz so auf die Situation bei dir ein. Ich glaube, keiner kann sich vorstellen, wie das ist, auch ein Kind zu verlieren, beziehungsweise die, die vielleicht das einfach noch nicht zum Glück auch erfahren haben. Aber was war so, oder wie hast du es vor allen Dingen geschafft, so damit umzugehen? Weil ich glaube, oder ich weiß noch, als meine Mama damals gestorben ist, hat meine Oma gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Kind vor dir stirbt. Das hat sie immer zu mir gesagt. Also sie hat sehr, sehr krass getrauert. Also sie hat, ja, sie ist dann noch mehr so Richtung Depression gefallen, weil einfach auch ihr Mann früh gestorben ist, sprich mein Opa. Aber sie hat immer gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, und sie hat's immer hat dann auch immer gesagt, lieber Gott, warum hast du mich nicht vorher geholt? Also sie war richtig in ihrem, ja, nicht in ihrem Wahn, aber auch schon so drin. Was war so, oder was war vielleicht so etwas, was dir geholfen hat, damit umzugehen?
also ich muss sagen, die ersten Jahre waren sehr schwer, weil es waren Zwillinge, ja. Und mein Sohn, also der Zweitgeborene quasi, der wird jetzt in 3 Monaten 18. Also es ist auch schon ein bisschen her. War es natürlich immer schwierig, weil natürlich, wenn man dann das zweite Kind hat, man denkt dann immer, ja, jetzt macht der das, ach guck mal, jetzt läuft er. Aber die könnten ja eigentlich schon zu zweit laufen. Also das ist natürlich, und aus diesem Strudel dann rauszukommen, ist nicht so einfach. Ich sage ja, Trauer ist jetzt nicht so geil, ja. Aber ich glaube tatsächlich, das, was mir am meisten geholfen hat, ist es wirklich anzunehmen, für mich einfach zu sagen, das ist jetzt wirklich eine total blöde Situation und das macht mich tief traurig und ich habe Tage, da weiß ich weder ein noch aus. Ich weiß gar nicht, wie mache ich jetzt meinen Tag, wie gehe ich damit um, aber es dennoch annehmen und als Teil meines Lebens sehen, als es gehört zu mir. Das war eine Erfahrung, die ich machen durfte, musste, sollte, wie auch immer man das ausdrücken will. Und ja, ich denke immer in den Herzen
Ja.
lebt er ja immer, immer weiter. Und ein Stück von ihm lebt ja auch in meinem Sohn. Also so, das ist so, was ich sagen kann, wo ich sage, ja, also da.
Wow. Ich glaube, dieses Annehmen ist gleichzeitig das Schwierigste und Wichtigste zugleich.
Es dauert
Und
auch ganz lange.
ja, absolut. Und ich glaube auch, dass ein Verlust niemals irgendwie besser wird. Also klar, man ist irgendwann wieder so routiniert in seinem Alltag, aber es gibt sicherlich immer Höhen und Tiefen, die einen wieder rausbringen. Und was ich damals so schön fand, war tatsächlich die Yoga-Philosophie oder diese Spiritualität, die man auch sagt, so. Und ich hatte bei einem Mönch, glaube ich, also Yoga-Mönch, der hat damals so einen super schönen Vortrag auch über Karma und bla 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 und sowas alles erzählt. Und er hat gesagt, stellt euch das vor, dass ihr ja als Seele euch bestimmte Sachen aufschreibt am Anfang, die ihr in diesem Leben erfahren möchtet.
Der Seelenplan.
Der
Ja,
Seelenplan,
sag es
genau.
doch.
Ja, das ist so toll. Und ich saß da und war so, gib mir mehr davon, erzähl mir mehr davon, weil ich so schön fand, diese Philosophie oder diesen Glaube, dass man
Ist
vorher
so.
sich aussucht, okay, man möchte den Tod erfahren, also man möchte Verlust erfahren, man möchte Freude erfahren, man möchte Trennung erfahren. Und dass man vielleicht sich das damals, wo wir uns nicht dran erinnern können, ausgewählt hat, dass wir das erfahren wollen, fand ich super schön, die Philosophie dahinter.
Es ist natürlich auch jetzt, muss ich natürlich sagen, aufgrund dieser
Ja.
Erfahrung kann ich natürlich dementsprechend auch agieren. Ja, also wenn wir jetzt wirklich, was kein Bestatter hofft, ja, das, aber es kommt leider vor, man halt eben Kinder, Babys,
Ja.
Säuglinge hat, sind die Leute natürlich völlig überfordert. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich dann komme und sage, wirklich die Hand halte und sage, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es Ihnen gerade geht, dann ist es keine Floskel,
Nee.
sondern ich öffne einen energetischen Raum, sage ich mal, weil ich ja wirklich sage, mir ist das Gleiche passiert, ich weiß, wie es Ihnen geht.
Ja. Also sagst du, wenn man, oder was würdest du vielleicht sagen, wenn jetzt vielleicht auch welche da sind, die sagen, boah, ich weiß nicht, wie ich mit Trauernden umgehen soll, was würdest du so gerade sagen, was ist das Wichtigste einfach, du hast gerade schon so gesagt, zu sagen, ich kann mir vielleicht nicht annähernd vorstellen, ich weiß gerade auch nicht, was ich sagen soll. Also was wäre so dein Tipp, wenn man das so
Also wenn man
nennen darf?
wirklich gar nicht mehr weiter weiß, was man jetzt da sagen soll, dann ist einfach die Hilfe anbieten und tatsächlich auch da sein. Ja, wenn
Ja.
du wirklich was brauchst, ich bin für dich da, ich biete dir das an. Ja, meine helfenden Hände, meine Ohren, ich bin für dich da, ich unterstütze dich, wo ich kann. Aber ich möchte jetzt einfach gerade nichts dazu sagen, weil ich will auch einfach jetzt nichts
Ja.
Blödes daher
Voll.
labern. Ja.
Ja. Ja, ich hab gerade überlegt, damals fand ich auch einfach schön, wenn sich Leute einfach gemeldet haben, um etwas zu unternehmen. Also sprich meine Freunde oder so. Einfach gar nicht so okay. Die waren natürlich auch so okay, wie geht man damit um? Voll verständlich. Aber ich fand es immer schön, dass die gesagt haben, hey, sollen wir, keine Ahnung, in den Kletterwald fahren? Sollen wir das machen? Sollen wir deine Geschwister mitnehmen? Also die waren einfach da und haben, ja, was heißt Ablenkung? Aber sie haben dich mal rausgebracht aus diesem, ja, aus diesem, wie soll man es nennen, diesen Schleier, den du da irgendwie hattest, um mal wieder kurz so aus dem Schleier rauszugucken, dass die Welt ja auch noch anders weitergehen kann oder muss. Genau.
Genau, und da ist es aber, glaube ich, dann auch, dass viele sich vielleicht auch einfach dann nicht trauen, ja, zu fragen, weil sie dann vielleicht auch Angst
Absolut.
vor der Ablehnung haben. Wenn ich
Voll.
jetzt sage, hey, ich schreibe die jetzt an, frage ja, wollen wir was machen oder ruf sie an oder wie auch immer, und die sagt dann, nee, heute ist mir nicht danach, kann ich mir vorstellen, dass man sich dann
Ja.
irgendwie zurückgestoßen fühlt. Aber ich finde das trotzdem gut, wenn man es macht, ja, weil die Ablehnung hat ja jetzt gerade in dem Moment nichts mit einem selber zu tun, sondern
Genau.
einfach mit dieser blöden Situation, ja. Dieser
Absolut.
Ausnahmesituation, sage ich immer. Ich sage auch immer zu meinen Angehörigen, die dann immer sagen, ja, sie wissen jetzt gerade gar nicht mal ein und aus und sie wissen gar nicht, was sie machen sollen, wo sie anfangen sollen. Da ist natürlich der Bestatter natürlich gefragt, der eben alle diese Dinge also abnimmt. Aber ich sage immer, man läuft wie auf so einem Notstromaggregat. Ja? Also
Absolut, ja.
man schafft es immer noch so, dieses Ganze an den Bestatter abzugeben. Und dann irgendwann fällt es wie so ein Ballast oder so ein Stein, fällt es dann von einem ab und dann auch beginnt auch erst diese tiefe
Ja,
Trauer. Wenn man dann alles erstmal so abgearbeitet hat, man weiß ja selber, was zu tun ist. Du musst die Wohnung auflösen, du löst ja erstmal ein gesamtes Leben auf, bevor du überhaupt dazu kommst, das erstmal irgendwie an dich ranzulassen.
absolut, ja, das stimmt. Ich fand damals auch, ich fand es damals so gut, dass man gefühlt 1000 Termine hatte beim Bestatter, dann das aussuchen, dann dies aussuchen. Man hatte ja gar keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken, außer irgendwelche Termine. Das müssen wir noch machen, das muss man machen und so weiter. Und danach kam aber dann wirklich erst so ein Loch, ne, wie du gerade so auch beschreibst. Ich glaube, dann kommt so die Realität, okay, Beerdigung ist so ein Cut. Du hast alle irgendwie gesehen, alle haben sich irgendwie gemeldet und danach geht das Leben für alle anderen natürlich normal weiter, für dich ja auch, aber anders. Es ist ja nie mehr so, wie es mal war.
Dieser Platz bleibt immer
Ja,
leer.
ja. Krass. Ja, also sehr tiefes emotionales Thema. Und was denkst du, warum fällt es uns vielleicht auch in der Gesellschaft so schwer? Ich habe überlegt, wie wir den Titel des Podcasts nehmen und ich finde, totgeschwiegen passt sehr gut. Es wird oft, finde ich, totgeschwiegen oder ich merke auch, wenn ich zum Beispiel Therapiesession habe und frage, okay, Family und so, und wenn dann irgendein Verlust da ist, dann wird das so ganz schnell, ja, gibt's nicht mehr oder so. Dann wird es manchmal so wie so abgehakt, als würde ich so einen Haken machen, ist da oder ist nicht da, und dann geht's weiter. Und ich weiß dann ganz genau, okay, nochmal nachhaken. Aber was denkst du, warum fällt es uns so schwer, über Tod und Trauer zu sprechen?
Ich glaube, weil es einfacher ist.
Ja.
Es ist wirklich so, was ich nicht sehe, ist nicht da. Denkt man sich, ja. Das ist so was, was man
Ja.
sich einredet. Ich sehe es nicht, es ist nicht da, aber doch, es ist da. Und ich glaube, dass viele sich schützen wollen und auch die Angehörigen schützen wollen, ja. Und erlebe ich ganz oft tatsächlich, dass man dann einfach. Die rufen dann an und sagen, ja, ich würde gerne einen Vorsorgevertrag machen, es ist ihnen einfach mega unangenehm. Oder sie sagen dann, ja, ich würde einen Vorsorgevertrag gerne machen, um das alles festzulegen, dass wenn mein der Fall eintreten sollte, aber ich muss das heimlich machen, weil meine Kinder wollen das nicht. Ich darf mit meinen Kindern darüber nicht sprechen. Meine Kinder möchten mit mir darüber nicht reden. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil ich sehe dann zum Beispiel Mexiko, ja. Mexiko hat den Dias de los Muertos, ja, den Tag des Totenfestes. Die Mexikaner gehen an einem Tag raus auf die Straße und feiern das Leben ihrer Verstorbenen. Die ziehen sich bunte Kleider an, maskieren sich, schminken sich, essen gemeinsam, hören Musik, lachen, tanzen in Ehren und Gedenken ihrer ihnen vorausgegangenen. Und bei uns ist es so trüb und trist und totgeschwiegen, ja. Und ich glaube, es ist wirklich einfach, weil die Leute es, oder ja, weil es die Gesellschaft nicht sehen will.
Ja, ich glaube auch, dass da eine Angst ist vor dem Gefühl. Kann ich mir gut vorstellen. Also keiner möchte es ja auch fühlen. Und jeder kennt es vielleicht, wenn man auch ein Ohnmachtsgefühl mal hatte, diese Angst vor diesem, man hat ja keine Kontrolle. Also es ist ja, du hast ja nichts mehr, du kannst ja nichts mehr kontrollieren und es ist ja einfach da. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Angst mitspielt. Und es ist ganz spannend. Ich mache ja manchmal bei so sozialen Verbänden Workshops. Da hatten wir letztens auch so das Thema irgendwie Patientenverfügung, wie viele es nicht machen, weil die Angehörigen das nicht wollen. Sie wollen sich nicht an den Tisch setzen und mal darüber sprechen, was mit dem Erbe passieren würde oder sowas. Also ist
Es
wahrscheinlich
ist
ähnlich wie bei dir, ne?
eben die Angst des Verlustes. Na, ich bin
Ja.
ehrenamtlich tatsächlich in einem Hospizverein
Okay.
und als Sterbebegleitung. Und bei uns ist sowas natürlich auch, also da, das ist jetzt natürlich was Privates, ist es natürlich auch ein großes Thema zu sagen, ja, was macht denn ein Sterbebegleiter? Ja, ein Sterbebegleiter kommt nicht, um in dem letzten Atemzug die Hand zu halten, sondern eben auch da die Angehörigen mit zu begleiten und natürlich auch den Sterbenden. Aber auch da merkt man, dass viele, obwohl es schon da ist, die Situation ist ja schon eingetreten, der Hospizbegleiter kommt ja dann, der Sterbebegleiter kommt dann, wenn der Tod vorhersehbar ist. Und auch da verschließen ganz viele noch ihre Augen und sagen, ja, aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Oder ja, aber vielleicht, und dann stehst du da und denkst ja, doch, schwierig. Ich meine, du kannst ja nicht vom Kopf stoßen, dazu sagen, ja, jetzt gucken Sie doch mal hin, das sieht man doch, wer ist absolut unangebracht. Und jeder hat so seine eigene Art, wie er damit umgeht. Und jede Art ist immer richtig für einen selber. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, der geht so um, das ist falsch, und bei dem anderen ist es richtig. Jeder hat so seine eigene, und das ist gut, so wie es ist.
Wow. Ich glaube auch gerade, wenn natürlich du jetzt aus einer anderen Sicht siehst, okay, mit dem Menschen geht es halt jetzt langsam zu Ende und der geht über in, ich sag mal, eine andere Welt wieder. Und den Menschen, der halt nahe steht, weil ich glaube auch so, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Dass es irgendwie noch ein Wunder gibt oder was auch immer. Und den das natürlich irgendwie zu nehmen, möchte man ja auch nicht, ne? Ist ja dann auch immer schwierig, so den zu sagen, okay, das war es jetzt wirklich, ne? Also, aber letztendlich glaube ich, ist es wichtig und ich finde es selber schwierig, wenn ich überlege, okay, ich müsste mich jetzt mit meinem Papa oder mit wem auch immer, Tante, was auch immer, hinsetzen und sagen, so, wir machen jetzt mal eine Patientenverfügung, weil man weiß ja nie, was ist. Also ich hätte da schon auch ein komisches Gefühl und vor allen Dingen so ist dann so gleich so ein Aberglaube manchmal, glaube ich, bei vielen auch dabei, so, oh mein Gott, wenn ich das jetzt mache, dann gebe ich ja so ein Zeichen, dass jetzt was passieren darf. Ich glaube, das hatte ich nämlich bei diesem Workshop auch, dass manche dann glauben, wie so ein Aberglauben zu haben, dass wenn wir jetzt sowas unterschreiben oder was ausstellen, dann geben wir irgendwie so ein, wie haben Sie das beschrieben, dass man dann sagt, okay, jetzt kann der Tod kommen. Ne? Gerade bei so Angehörigen. Weißt du, was ich meine? So dieses, also gerade bei Kindern mit Eltern, so Erbe oder sowas, dass man dann so, ne? Also sowas eher.
Genau, jetzt passiert es dann.
Genau, das meine
Nein,
ich,
es
ja.
ist ja nur eine Vorsorge, ja,
Ja,
genau.
ja, ja. Aber glaube ich auch sehr schwierig. Ja, super spannend. Kurz auch total interessant, dass du es auch mit, dass du noch Hospizbegleiterin bist. Hast du einfach jetzt tatsächlich auch mal interessant zu wissen, hast du auch wirklich Menschen bis zum letzten Atemzug dementsprechend dort begleitet schon?
Tatsächlich nicht, weil es tatsächlich sehr schade, aber beruflich oftmals nicht klappt. Also zeitlich, ja, man stellt sich meinen Arbeitstag so vor, es ist natürlich immer ein sehr flexibler Job, weil ich gehe morgens in die Arbeit und ich habe keinen Plan, was passiert. Ja? Also es ist jeden Tag ein Überraschungspaket. Man weiß natürlich, ja, jetzt habe ich jetzt eine Beisetzung um 11 Uhr, klar, aber was passiert genau, das weiß ich natürlich nie. Das heißt, kommt jetzt noch eine Aufnahme rein, müssen wir noch auf ein Beratungsgespräch raus. Das heißt, wenn meine Chefin auf ein Beratungsgespräch rausgeht oder halt andersrum, hat immer der andere das Telefon, ja. Dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann das Telefon habe und dann aber in eine Einrichtung gehe oder zu dem Sterbenden nach Hause und sitze dann aber irgendwie dann doch an meinem Handy und muss dann gucken, klingelt jetzt das, weil jemand vom Bestattungsinstitut anruft. Und das konnte ich dann einfach nicht mehr. Ich habe dann gesagt, das bleibt dann auf der Strecke. Und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt auch erstmal keine Begleitungen mehr an, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Also, weil wenn ich dann eine Begleitung mache, dann will ich die nicht vorzeitig abbrechen, weil mir einfach der zeitliche Aspekt fehlt. Ja, es ist sehr schade. Ich habe Begleitungen schon gehabt, aber die leider nicht bis zum, naja, leider, ne, bis zum Ende mit begleiten können,
Also
weil.
stelle ich mir auch wirklich krass vor und gleichzeitig habe ich auch immer so einen Teil in mir, der denkt, irgendwie würde ich es gerne machen und auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es kann. Aber es gibt so ein schönes Buch, fällt mir gerade ein. Vielleicht kennst du das, das war auch von einer Hospizbegleiterin. Das heißt, 5 Dinge, die Sterbende bereuen oder sowas. Und ich fand das super schön, weil die so aus ihrer Arbeit aufgeschrieben hat, weil sie wirklich die Menschen bis zum Ende begleitet hat und tiefe Gespräche mit denen hatten, was die am meisten so bereuen. Und kann ich echt nur jedem empfehlen, kann ich auch gerne nochmal hier drunter verlinken. Fiel mir gerade noch ein, wenn jemand sich gerade da ein bisschen mehr, ich sag mal, beschäftigen möchte. Ja, also super spannend, was du alles machst. Und alles in diesem Themenbereich, also auch von mir, auch wenn du es sicherlich schon 20 Mal gehört hast, Hut ab. dass du da auch so mit so einer, ich finde, so einer Leichtigkeit, und ich glaube, das ist auch wichtig, den Menschen den Raum zu geben, die irgendwie aufzufangen, den Raum zu halten mit ihrer Trauer. Ne? Ja. Okay, wenn wir mal so ein bisschen weitergehen, jetzt haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen das Kinderthema gehabt, und jetzt gibt es natürlich auch vielleicht Eltern, die sterben, und Kinder, die vielleicht jetzt nicht so wie ich damals war, glaube ich, 20, die vielleicht erst 4, 5 sind. Wie, oder sagen wir es mal so, ich habe schon beides erlebt oder auch schon gehört. Manche sagen, ja, gibt's nicht mehr, ist nicht mehr da. Der andere wird dem ganz offen und ehrlich. Ich weiß, meine Mama damals mich zu meinem Großonkel, ich glaube, ich war so 7 oder 8, hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Auch ich wollte auch noch mal ja den Leichnam sehen, so damit ich es realisiere. Also ich musste schon die Menschen, die gestorben sind, immer noch mal sehen, damit ich es checke. Also hört sich blöd an, aber ich musste es wirklich sehen, damit ich verstehe, dieser Mensch, oder ich sag mal, die Seele ist nicht mehr in dem Körper. Und deswegen, auch wenn ich danach kurz Albträume hatte, war ich, du musst schmunzeln. Also ihr seht es leider nicht, aber Tanja musste gerade die ganze Zeit schmunzeln. War ich immer super dankbar für meine Mama, dass sie mich damals mitgenommen hat, obwohl meine Oma sie gefühlt in den Tod gejagt hat dafür. Wie gehst du damit um, beziehungsweise was machst du für Erfahrungen mit Kindern?
Also ich habe jetzt geschmunzelt, weil ich tatsächlich genau so bin. Ja,
Okay,
als
gut.
meine Mama damals gestorben ist, haben auch alle zu mir gesagt, nee, da fahr doch jetzt nicht mehr hin, das musst du dir jetzt nicht mehr angucken. Und für mich, ich habe das genauso gesagt. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt visuell, muss ich das jetzt wahrnehmen,
Ja.
damit ich weiß, ja, sie ist wirklich gestorben. Sie ist wirklich nicht mehr da. Weil ich glaube, ich hätte mir mein ganzes Leben lang gedacht, ja,
Ja.
vielleicht ist sie gar nicht gestorben und das haben die mir bloß erzählt.
Genau.
Deswegen musste ich jetzt schmunzeln, weil ich auch
Ich
so
war auch
bin.
mit jedem nochmal da. Ich musste es nicht nur
Ich
einmal
weiß.
sehen, ich musste es wirklich
Ja, vor
auf.
3 Jahren ist jetzt auch mein Opa verstorben und auch
Ja.
da war das so. Gell? Und da habe ich dann danach tatsächlich auch mal geträumt, dass mein Opa plötzlich wieder da war und mir dann, und ich stand immer in seiner Wohnung und sage, Opa, was machst du denn da? Und er hat dann immer in meinem Traum zu mir gesagt, ja,
Wow.
ich war doch auf Weltreise, ich bin doch jetzt da. Das war genauso dieser Traum, was ich mir immer gedacht habe. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, so ein Quatsch, ich habe es selber gesehen. Aber weißt du, genau deswegen war das so. Da spielt
Ja,
einem das Unterbewusstsein
genau.
nämlich so einen Streich. Und ich habe mir dann gedacht, na, ich habe mir immer gedacht, muss das visuell, muss ich das sehen, damit
Ja.
ich wirklich ganz klar weiß, die sind nicht mehr da.
Genau.
Deine Frage, Kinder auf Beerdigungen.
Ja.
Werde ich gefragt, auch natürlich als Bestatterin, was ich denn dazu für eine Meinung habe. Also ich sage immer, wenn das Kind ganz klar den Wunsch äußert, es möchte mit, dann bitte mitnehmen. Es ist ein klares Ja. Ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, Trauer ist ein Teil des Heilungsprozesses und auch die Abschiednahme ist ganz, ganz wichtig. Und ich stelle mir das sehr schwierig vor, wie man Abschied oder auch ein Kind Abschied nehmen soll, wenn der Mensch einfach weg ist. Ja, man ist bei der Beisetzung nicht dabei und ganz plitzplotz ist dieser Mensch aus dem Leben. Man weiß nichts, ja, man war bei der Beisetzung nicht dabei und natürlich ist auch das eine Erfahrung für das Kind, die wirklich blöd ist. Ja, aber ja, auch Kinder dürfen Trauer wahrnehmen. Es ist auch ein Lernprozess, ja. Ich sage immer, ein Kind darf auch sehen, dass die Welt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass einfach genau so ein Schicksalsschlag einfach kommt, in dem das Kind auch lernen muss, ja, jetzt ist die Mama, Papa, Oma, Opa, ja,
Ja.
egal wer, einfach nicht mehr da und ich darf jetzt meinen Weg weitergehen ohne diese Person. Ja, ich habe mich da mit meinem besten Freund auch drüber unterhalten und der hat mir auch gesagt, er durfte bei Oma und Opa nicht auf die Beisetzung. Und er ist heute 43 und weiß bis heute nicht, wo seine Großeltern beerdigt sind. Und das sind einfach so, da viele sagen dann immer, ja, aber die Kinderpsyche, die schafft es nicht. Und dann denke ich an die Geschichte von meinem Freund und denke mir, aber wo ist da die Kinderpsyche? Oma und Opa wurden einfach aus diesem Leben rausgerissen und er konnte bis heute nie wirklich Abschied nehmen. Und
Ja.
das finde ich sehr, finde ich schlimm. Ich habe es tatsächlich mit meinem eigenen Kind auch so gemacht, ähnliche Situation. Da ist die Oma meines Mannes verstorben und da war die Trauerfeier noch am Sarg und meine Tochter wollte mit. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, geh mit, klar. Und ich glaube, meine Schwiegermutter fand das auch etwas merkwürdig. Und für meine Tochter war das tatsächlich ganz schlimm.
Okay.
Sie hat da wirklich total geweint. Und das war, ich glaube ja, Kinder nehmen ja auch die Emotionen der anderen noch ganz
Ja.
anders wahr als wir. Und das ist, dann sitzt du in dieser Halle und das drückt alles so, die ganze Traurigkeit und die ganzen Emotionen auf das Kind. Aber ich finde trotzdem, dass es gut war, dass ihr diese Abschiednahme ermöglicht wurde. Sie hat diesen Schmerz gespürt und das war, so blöd wie es ist, gut so.
Ja. Und ich finde das, was du gesagt hast, eigentlich super wichtig, einfach mal die Kinder zu fragen, weil ich glaube, dass einfach darüber entschieden wird, weil wir ja wissen, wie scheiße es sich anfühlt und wir ja am liebsten dann die Kinder dafür schützen möchten. Aber früher oder später ist jeder irgendwann damit konfrontiert. Also warum nicht einfach den, man kann es ja schön erklären. Also man kann ja nicht sagen, okay, das war's jetzt so, aber willst du damit oder ne, also die einfach mit einzubeziehen, ist, denke ich, das, was man am besten machen kann, oder? Ja.
Ja, natürlich. Und auch natürlich das Gegenteil nicht. Ja, also wenn das Kind
Ja,
klar sagt, ich
natürlich,
möchte
klar.
nicht mit, nicht
Okay.
sagen, ah, doch, du gehst mit, weil ich es kann. Ja, also nee,
Ja,
bitte nicht. Ja,
ja, ja, ja,
aber
ja.
genau.
Vielleicht den Kindern auch einfach den Raum und Zeit geben, mal darüber nachzudenken und nicht zu sagen, so, morgen ist Beerdigung, willst du mit oder nicht, sondern ne,
Nee.
die da auch vielleicht vorzubereiten, sodass es passiert, ne, mitzunehmen.
Genau auf diesen, wie du sagst, auf den Weg mitnehmen. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Fall, da ist die von meinem Angehörigen die Mutter verstorben und die hatte einen total guten Draht zu ihrem Enkel. Und dann hat der Angehörige zu mir gesagt, wenn Sie mich anrufen, dann sagen Sie bitte nur Ihren Namen. Ich weiß, wer Sie sind, aber sagen Sie bitte nicht, dass das Bestattungsinstitut am Telefon ist. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann sagt er, ja, weil nicht, dass ich gerade mit meinem Sohn im Auto sitze und der hört dann, der Bestatter ist dran. Und ich dachte mir dann, natürlich komme ich so einem Wunsch nach, das ist ja nicht, es
Ja.
ist ja seine Entscheidung. Aber ich dachte mir auch, er ist dann auch mit auf die Beisetzung gegangen und der hat auch wirklich die Beisetzung so organisiert, wie es für seinen Sohn total wichtig und richtig war. Also er hat immer gesagt, ja, wir machen das so und so, weil ich glaube, das gefällt meinem Sohn total gut. Der war 9, aber er hat ihn auf diesen Weg nicht mitgenommen, einfach zu sagen, ja, und das ist jetzt die Frau Walter, die ist jetzt hier vom Bestattungsinstitut, ist jetzt gar nicht so schlimm, sondern er hat es immer so heimlich gemacht, weil er
Ja.
nicht wollte, dass der Sohn mitbekommt, dass er jetzt mit der Bestatterin telefoniert. Und das fand ich ein bisschen
Ja, und
schwierig.
ich glaube auch ganz ehrlich, dass Kinder viel schlauer sind, als wir dann denken, gerade wenn es um solche Themen geht, die man versucht zu verheimlichen.
Ich meine, die haben ein vollstes.
Ja.
Also mein Verständnis natürlich, ich setze das dann
Ja,
natürlich auch um.
absolut,
Das liegt ja
klar.
überhaupt nicht in meinem, da jetzt zu urteilen oder zu sagen, ja, also was machen Sie da, finde ich jetzt gar nicht gut. Ist seine Art. Der Sohn war bei der Beisetzung auch dabei. Es hat auch alles gut geklappt, aber da kann ich immer nur sagen, wenn die Kinder das wirklich wollen und so einen Draht hatten, dann bitte
Ja,
mitnehmen und
ja.
nicht fernhalten.
Ja, voll. Ja, super spannend. Ich glaube, da darf man oder da begegnest du wahrscheinlich auch super unterschiedliche Menschen, die mit dem Tod umgehen, die mit den Angehörigen unterschiedlich umgehen, die unterschiedliche Trauerfeiern haben. Und sicherlich gibt es auch, oder ist die Frage an dich, gibt es auch Fälle, wo du sagst, wow, die begleiten dich irgendwie auch, die nehmen dich mit und wie sorgst du vielleicht auch selbst für dich? Ich meine, die Frage wird ja auch uns Psychologen immer gestellt, so oder wird mir auch oft ganz gefragt, ja, wie gehst du mit schwierigen Themen um? Und ich glaube, bei dir ist es vielleicht sogar noch mal einen Schritt weiter und deswegen die Frage an dich, wie sorgst du vielleicht gut für dich? Gibt es Fälle oder sagst du so, okay, Beruf, privat, das war's so, kannst du da richtig
Tatsächlich.
gut, ja?
Ja, tatsächlich. Hatte ich
Okay.
letztens ein Gespräch mit meiner Freundin. Meine Freundin sagt zu mir, ja, du wirst doch nicht aus der Arbeit rausgehen und gehst direkt zum Einkaufen. Doch, genau das mache ich. Weil es ist natürlich, es ist ein Job und den mache ich sehr gerne und ich mache den wirklich mit Leib und Seele und ich bin da auch voll dabei in der Arbeit. Aber wenn ich die Arbeit verlasse, beginnt mein Privatleben. Und
Ja.
natürlich macht man auch selber. Ich gehe total gern joggen, ja, und habe Zeit mit meiner Familie. Gehe jeden Abend mit meinem Hund raus. Also das ist wirklich mein absolutes Ober-to-do-Muss. Ja, leg mir Musik auf die Ohren und bin einfach mal in einer anderen Welt. Und einfach bei mir, ja, meditieren. Das ist einfach so einfach, wo man sagt, naja, ich bin dann einfach mal nur bei mir und schotte das einfach mal so ein bisschen von mir ab. Und schaue aber auch, dass ich es gar nicht so an mich ranlasse, auch wenn das echt blöd vielleicht und abgebrüht klingt, das meine ich aber gar nicht so. Aber du nimmst ja das auch nicht persönlich an, wenn du einen Klienten oder eine Patientin oder so hast, ja. Was ich mir natürlich auch immer vor Augen halte, ist, dass tatsächlich alles im Leben eine Prüfung ist. Und nur ich selber kann für mich selber entscheiden, was ich annehme, ändere, umsetze. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, macht es das tatsächlich oftmals einfacher.
Ja, richtig, richtig schön. Also, ich glaube, gerade in solchen, ich sag mal, Berufen, die an, ja, an besonderen Fällen dran sind, ich kann mir auch vorstellen, so Rettungssanitäter, ja, die an Unfallorte oder so kommen. Also nochmal Next Level, ne? Also, da musst du, glaube ich, oder darfst irgendwo einen Teil haben, der einen Schalter umknipst, ja, wenn du die ganzen Themen irgendwie mit nach Hause schleppst. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht dann für die anderen in deinem Job so da sein, wenn du die ganze Zeit dann da noch irgendwie Lösungen suchst. Ja. Ja, krass, krass. Okay. Ich könnte mit dir noch Stunden hier über das Thema reden und finde es auch richtig schön, dass wir da mal vielleicht auch ich sag mal, eine andere Perspektive drauf geben. Und was würdest du vielleicht auch dir für den Umgang mit Tod oder auch Trauer generell so in unserer Gesellschaft einfach wünschen? Wie könnten wir vielleicht, ich sag mal, offener, vielleicht auch verständnisvoller oder auch einfach natürlicher mit solchen Themen umgehen?
Also ich glaube tatsächlich, dass auch die Podcast-Folge richtig heißt. Ich glaube, es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht totschweigen und sich dem Thema annehmen. Ja, also das glaube ich ist, es ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ein Bestandteil unseres Seins und er gehört dazu. Und dass man vielleicht auch nicht immer denkt, man kann jemanden davor bewahren oder beschützen.
Ja.
Das ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß es, ich bin jeden Tag damit konfrontiert. Für mich ist es natürlich nichts Besonderes. Mehr sage ich, es ist natürlich jeder Verstorbene oder jeder Sterbefall ist was Besonderes, was ganz Individuelles. Und natürlich ist man ja emotional auch nicht so behaftet wie der Angehörige jetzt in dem Moment. Aber ich glaube, man darf sich dessen bewusst sein, dass es früher oder später jeden von uns treffen wird. Ob man
Ja.
es jetzt totschweigt oder nicht.
Ja, absolut. Ich glaube, auch darüber einfach mal zu reden oder auch einfach mal Sorgen oder Ängste vielleicht auch auszusprechen, die man hat, wenn man sich darum irgendwie jetzt Gedanken macht, etc. Und was ich auch, du hast vorhin schon gesagt, andere Kulturen. Also ich finde auch mal einen Perspektivwechsel einzunehmen so wichtig. Egal ob es jetzt, was hast du vorhin gesagt, Mexiko, ne? Mexiko. Ich war ja damals in Indien. Anderes Welt, also andere Welt, ne? Also, ne, die sind da bunt gekleidet, die machen irgendwelche Tänze, die ver also es hört sich hart an, aber die verbrennen die Menschen einfach irgendwo draußen und die Asche wird einfach in den Ganges geschmissen, in den Fluss, damit wieder die Vereinigung nach oben kommt und im Zyklus des Lebens. Also, die haben ja eine ganz andere Perspektive und ich will jetzt nicht sagen, feiern ja den Tod, sondern feiern den Tod, sondern sie sind ja eher okay, dieser Mensch hat seine Aufgabe hier auf Erden erfüllt und jetzt steigt die Seele wieder nach oben und steigt eine Kaste, wenn man jetzt bei diesem System bleibt, wieder nach oben. Ja, oder halt nicht, je nachdem, wie das Karma halt war. Und das finde ich halt so spannend oder auch, was du vorhin gesagt hast, mal andere Perspektiven einzunehmen und vielleicht auch, ja, Tod finde ich, wenn man schon das Wort in den Mund nimmt, ist schon bei uns so negativ und schwer belastet, finde ich.
Ist es auch.
Ja.
Und ist natürlich immer mit Traurigkeit und Verlust verbunden, natürlich.
Ja, absolut. Da fällt mir gerade noch so was ein, wo wir jetzt gerade darüber sprechen. So, hast du schon mal eine Beerdigung oder irgendwie was erfahren, wo Menschen nicht irgendwie schwarz und gekleidet waren oder so dieses klassische, ja?
Tatsächlich, da war ich tatsächlich auch Trauerrednerin. Da ging es auch um einen Rettungssanitäter. Der war noch
Okay.
sehr, sehr jung, leider. Der ist leider sehr früh aus dem Leben gegangen. Und da hatte ich die Trauerrede. Das war eine unglaublich große Beerdigung. Das waren knapp 400 Leute. Der kannte wirklich, der hatte unendlich viele Ehrenämter und also der war wahnsinnig und wahnsinnig engagiert und war ein toller Mensch und der war Mitte 20 leider erst. Und
Wow.
da habe ich das schon bei der Trauerrede, als ich die aufgenommen habe damals, da haben wir uns mit der Mutter getroffen und mit seinen engsten Freunden. Und für die war klar, nein, wir tragen kein Schwarz. Wir tragen kein Schwarz, wir machen das nicht. Und das hat auch richtig gut gepasst. Ja, das habe ich dann auch so in die Trauerrede damals eingebunden und habe gesagt, wir sind heute alle im Bund erschienen, weil er war bunt. Und das war wirklich auch die Trauerrede an sich, da war auch keine Trauer. Also die wollten wirklich, dass ich von seinem Leben spreche. Und das ist, ich sage es tatsächlich auch oft, es sollte eigentlich gar nicht Trauerrede, sondern ja eigentlich Lebensrede heißen, weil man will ja im Hier und Jetzt einfach den Verstorbenen nochmal aufleben lassen, ja, und einfach sagen, ja, er war so und so. Und das hat damals echt richtig, richtig gut gepasst. Und das war wirklich eine Beerdigung, da haben die Leute wirklich gelacht. Weil ich dann,
Wow.
die haben mir dann so seine, ich sag mal flapsig, seine Schandtaten, die er so getrieben hat und was er so gemacht hat, dann erzählt. Und die habe ich halt dann alles so richtig so nacheinander, wie sie es mir erzählt haben, habe ich das so richtig rausgeballert. Und die Leute kannten ihn ja und da waren, die haben wirklich gelacht. Also das war richtig, richtig, richtig gut. Und die haben gesagt, das hätte ihm selber gut gefallen. Ja.
Ja.
Also sowas gibt's tatsächlich auch, ja.
Voll schön. Also sowas ist zum Beispiel, was ich mir wünschen würde, mehr so einfach, ja, also dieses Wort fand ich gerade mega, Lebensrede.
Ja.
Also wow, ne?
Das
Einfach
baue
auch
ich auch
mal.
tatsächlich immer ein. Ich sage das auch immer in meinem
Ja.
Leben. Sag immer, ja, das ist eigentlich nicht so. Ich gucke auch immer, dass es nicht so klassisch ist, weil es ist ja eigentlich eine Lebensrede.
Ja, voll. Und vielleicht auch manchmal so zu fragen, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, vielleicht auch. Ich habe mich mehr selber schon mal mit meinem Tod so beschäftigt. Und dann habe ich so überlegt, wie möchte ich denn überhaupt, also wie wollte ich, dass die meine Beerdigung feiern? Und ich habe keinen Bock, dass die da alle rumsitzen und ja, trauern, schwarz gekleidet sind, weil so bin ich ja auch nicht. Ja, und wenn ich überlege, ich weiß, das ist immer so dahergesagt, aber ich wünsche mir ja für die, dass die mich in Erinnerung behalten, aber mit einem positiven Gefühl. Oder? Du lachst jetzt gerade auch schon
Ja,
wie,
klar.
ne? Ne? Also,
Ich
ja.
denke auch so, meine Beerdigung feiert mich einfach, ja. Es ist
Ja.
einfach, ja, feiert einfach und freut
Ja.
euch, dass ich da war und dass ich Teil eures Lebens war und passt.
Ja.
Also, ja, ich würde
Ja.
jetzt auch nicht wollen, dass dann alle da in Schwarz sitzen und dann da traurige Musik hören und.
Ja. Super. So, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Was würdest du sagen, was bleibt, wenn ein Mensch geht?
Ganz klar natürlich die Erinnerung, ne?
Die
Also die
Erinnerung.
Erinnerung, die Liebe,
Schön.
die Verbundenheit, das alles ist ja ein riesengroßes emotionales Erbe, das uns der Verstorbene eigentlich hinterlässt. Und ich glaube, das ist das, was bleibt, weil natürlich sind wir jetzt mit unseren Angehörigen ja auch genetisch irgendwie verbunden. Natürlich sind sie trotzdem, ja, unsere Eltern ja trotzdem oder unsere Großeltern trotzdem ja irgendwie genetisch ein Teil von uns. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie ja auch immer in unseren Herzen und Gedanken weiterleben. Und ich persönlich glaube tatsächlich daran, dass sie auch immer auf uns aufpassen und uns beschützen und uns doch irgendwie von wo auch immer aus uns begleiten.
Ja, das hast du richtig, richtig schön gesagt. Und ich glaube, das können wir als schöne Abschlussworte stehen lassen, dass Menschen, die vielleicht gehen, und ich sage es auch immer so gerne, die Seele hat die Hülle verlassen und die
Ja.
Seele wird sich was Neues suchen. Und manchmal denke ich mir so, krass, da kommen dann Menschen in dein Leben, die dich irgendwie daran erinnern an diese Person, oder es wird dir irgendwie wieder, es kommen irgendwelche anderen Menschen, die dich an irgendwas erinnern. Und wie du so schön gesagt hast, sie sterben ja in dem Sinne nicht komplett, weil du hast vorhin auch so schön gesagt, bei deinem Sohn, es ist ja in deinem Herzen. Das nimmt uns ja niemand. Diese Erinnerung, dieses, es kann ja keiner dir nehmen, dass du das in deinem Herzen trägst. Und ich glaube, sich daran zu erinnern, ist ein schöner Gedanke, der uns vielleicht trägt in dieser Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön, Tanja. Ich danke dir für diese, ja, ich sag mal, tiefe andere Podcast-Folge. über ein
Ja.
Thema, das sonst mal totgeschwiegen war, was wir heute aber vielleicht ein bisschen euch näher bringen konntet. Und ich hoffe, dass ja manche vielleicht einfach jetzt gerade mal eine andere Perspektive einnehmen, egal wo du stehst, wie du stehst, ob du vielleicht gerade auch schon damit zu tun hattest oder hattest, wie auch immer. Vielleicht kannst du da einfach was für dich mitnehmen. Und ich danke dir, Tanja, von Herzen, dass du so offen und mit deiner Leichtigkeit, mit deiner Lebensfreude, die du da reinbringst. Und ich bin mir so sicher, dass du deinen Job so gut machst. Und ich bin so dankbar, dass du diesen Weg gegangen bist und gesprungen bist, dass du jetzt ganz viele Menschen bei ihren, ich sag mal, schwierigsten Stunden helfen kannst.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr,
Das
sehr
ist
gerne.
nicht totschweigen.
Genau. Ihr Lieben, hört gerne rein, gebt uns gern Feedback. Ich verlinke euch auch nochmal das Buch. Ich verlinke euch Tanja. Also, wenn mal irgendwas sein sollte, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns natürlich gern. Und ansonsten danke dir und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Mach's gut.
Du auch.